Ab nächster Woche wird's richtig spannend. Da fängt nämlich der Tim eine Serie an über ein neues Thema. Und da wird's um das spannendste Buch aus der ganzen Bibel gehen. Und zwar um die Offenbarung, wo es darum geht, wie wird es sein am Ende der Welt, wenn Jesus wiederkommt? Das ist ein total spannendes Buch, aber es gibt auch ziemlich viel, was ein bisschen komisch ist und was manches vielleicht auch schwierig zu verstehen ist oder manches vielleicht auch gar nicht. Und deswegen gibt es da alle möglichen irgendwie komischen Interpretationen dazu, weil jeder das halt auf seine Art irgendwie liest, wie er es versteht. Aber was total hilft, ist, wenn man so ein bisschen weiß, wo das herkommt und für wen es eigentlich geschrieben ist. Das hat ja der Apostel Johannes geschrieben und der war ja wie Jesus auch Jude. Und wenn man so ein bisschen den jüdischen Hintergrund weiß, dann macht es vieles ein bisschen einfacher zu verstehen. Und deswegen kriegt ihr von mir heute nochmal so ein paar Basics dazu. Wir haben letzte Woche schon über eins der jüdischen Feste gesprochen, was darum geht, so ein bisschen, wie wird es sein im Himmel, wenn Jesus wiederkommt. Das war das Laubhüttenfest. Heute geht es nochmal um zwei andere Feste. Diese ganzen Feste, die im jüdischen Kalender so am Jahresanfang sind. Und für uns ist das jetzt eher so im Herbst, so im September, Oktober. Aber im jüdischen Kalender ist das der Jahresanfang. Und da gibt es drei Feste, die gehen alle so ein bisschen, haben die eine Verbindung dazu, zu diesem, wie wird es sein, wenn der Messias kommt. Und das Laubhüttenfest, wie gesagt, da haben wir uns das letzte Mal drüber unterhalten. Heute geht es so ein bisschen um das jüdische Neujahresfest und um den Versöhnungstag. Beim Neujahrsfest und beim Versöhnungstag, das sind zwei Feste, wo ganz viel ein bestimmter Gegenstand vorkommt. Es ist jetzt kein Original im Jüdischen, ist das ein Schofar, heißt das. Das ist so ein Widderhorn. So ein, ja, es gibt kleinere, so von eher so meistens sind die etwa so gebogen, halt wie so ein Schafhorn, so ein Widderhorn. Manche sind auch länger und so schön geringelt hier. Und ja, bei den Rangern haben wir sowas Ähnliches. Unser Rangerhorn ist kein Widderhorn, sondern ein Kuhhorn. Aber es klingt so ähnlich. Und für die, die das nicht kennen, unsere Ranger kennen es. Aber die Sarah, macht euch mal vor, wie sich das anhört. Und so ähnlich oder ziemlich genauso hört sich das auch an, wenn man in so einen Widderhorn reinbläst. Genau, und wer das richtig gut kann, manche so jüdische Rabbiner, die das richtig gut können, die können das tatsächlich auch ein bisschen mit Melodie oder so. Also die Melodie hält sich in Grenzen, wenn man ehrlich ist. Es ist tatsächlich eher so ein Tröteton, wie ihr das eben gehört habt. Aber so ein bisschen einen Touch von Melodie kriegen Leute, die das gut können, hin. Aber ihr habt gehört, es ist ziemlich laut. Und Posaunen ist damit gemeint, das Neujahrsfest, das Fest der Posaunen. Da geht es im Prinzip darum, Achtung, so ein Horn wird geblasen, zum Beispiel, wenn der ein neuer König gekrönt wird oder wenn irgendwas wichtig ist oder ist es. Oder zum Beispiel auch im Krieg, zum Kampf, irgendwie so ein Signal, so ein Hallo, alle aufwachen, Achtung, jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Das ist so das, wofür das steht. Deswegen heißt das auch das Fest der Posaunen. Und Posaunen ist jetzt nicht so wie der Posaunenchor bei uns in der Kirche, ja, sondern eher dieses hier. Der Versöhnungstag, das ist sowas wie so ein bisschen wie unser Buß- und Bettag, wo es so um Schulderkenntnis, Buße, Vergebung geht, aber eben auch um das Gericht. Dafür darum, dass unsere Taten halt Konsequenzen haben. Das jüdische Neujahrsfest war dieses Jahr am 16. September, ich habe es mal nachgeguckt, der Versöhnungstag, Yom Kippur heißt der, der war am 25. September und das Laubhüttenfest, das war vom 30. September bis zum 7. Oktober dieses Jahr. Und wir gucken uns mal an, wo diese Feste im Jahr so sind und was es damit auf sich hat. Unser Kalender fängt ja im Dezember an, ne? Oder beziehungsweise im Januar, 31. Dezember, 1. Januar. Und das ist so die dunkelste Zeit des Jahres. Die Wintersonnenwende, der 21. Dezember, ist hier bei uns auf der Nordhalbkugel der dunkelste Tag, der kürzeste Tag, die längste Nacht. Und in dieser dunklen Zeit ist unser Jahresanfang und dann macht es halt den Kreis vom Dunklen ins Licht und wieder zum Dunkeln. Auch unsere Tage, wann fängt unser Tag an? Kinder, wann fangen unsere Tage an? Da gibt es zwei mögliche Sachen, wie man das, je nachdem, wie man es nimmt. Aber wann fangen unsere Tage an? Kinder, ich brauche euch mal. Wann fängt bei uns der neue Tag an? Um 0 Uhr, um Mitternacht. Genau, also auch so mitten im Dunkelsten, dann zum Hellen und dann im Dunkeln schließt sich, also der Kreis schließt sich im Dunkeln. Oder je nachdem, wie man es nimmt, manche sagen auch so im Prinzip so von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber es geht auch so von hell nach dunkel oder von dunkel nach dunkel. Im Judentum ist es komplett anders. Da zieht sich ein anderes Motto durch, nämlich das Motto vom Dunkeln ins Licht. Nach dem Jüdischen fängt ein Tag mit dem Sonnenuntergang, fängt der neue Tag an und geht dann vom Dunkeln ins Licht. Und auch das jüdische Jahr, das fängt so Mitte September ungefähr an. Auch das ist so die Zeit in etwa, gut 21. September, so diese Tag- und Nachtgleiche, wenn die Tage genau gleich lang sind. Und dann fängt es an, dann geht es erst in die dunkle Jahreszeit. Und es hört dann im Hellen auf. Also dieses vom Dunkel ins Licht, das ist so ein Symbol, so ein Ding, was sich überall durchzieht. Und auch bei den Festen, wenn wir unser Kirchenjahr mal anschauen, es gibt ja den normalen Kalender quasi, den bürgerlichen Kalender, da fängt das Jahr am 1. Januar an. Und dann gibt es noch das Kirchenjahr. Wann fängt das Kirchenjahr an? Genau, im Advent. Wir fangen damit an, uns damit zu beschäftigen, hey, Jesus kommt wieder. Damit fangen wir an, unser Kirchenjahr. Und jetzt, wo wir jetzt gerade so drauf zugehen, das Ende des Kirchenjahres, da kommen eher so unser Buß- und Bettag zum Beispiel oder dieses Allerheiligen, aller Seelen und Ewigkeitssonntag, Totensonntag, so diese Tage, die sind bei uns am Ende des Kirchenjahres. Auch das ist im jüdischen Jahr umgekehrt. Es geht los mit, wir erwarten, dass der Messias kommt. Wir bereiten uns vor mit Buße. Wir erkennen unsere Schuld mit Buße und Vergebung. Damit fängt's an. Damit geht die Reise los durchs Jahr. Und dann kommt hier das Neujahrfest, der Yom Kippur, so heißt dieser Versöhnungstag. Dann kommt das Laubhüttenfest, das heißt hier auf Hebräisch Sukkot. Dann kommt im Dezember, auch immer so in unserer Adventszeit, so Mitte Dezember, das Chanukka-Fest. Das ist auch ein Lichterfest. Da geht es im Prinzip darum, dass wer in der Bibel mal die Makkabäer-Bücher liest, die sind nicht in jeder Bibel drin. Das sind so diese Apokryphen. Da geht es so um die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Da gab es eine Zeit, wo ein griechischer König die Juden mal wieder auslöschen wollte und den Tempel erobert hat und wo sie da griechische und römische Götterfiguren reingestellt haben und das einfach total entweiht haben und Juden umgebracht haben. Und ein kleines Häufchen um den Judas Makkabäus, die haben gekämpft und haben mit Gottes Hilfe gesiegt und gewonnen und haben den Tempel wieder neu eingeweiht. Darum dreht sich das Fest. Dann kommt im Februar, März das Purimfest. Auch da geht es darum, dass dieses Mal im Alten Testament die Babylonier die Juden mal wieder umbringen und auslöschen wollten. Und die Königin Esther hat es bemerkt, dieses Komplott. Und es hat Gott sein Volk wieder mal davor bewahrt, dass andere es auslöschen wollten. Dann kommt das Passafest, wo es um den Auszug aus Ägypten geht, was dann auch mit Ostern hat. Da geht es darum, um Opfer, ne? Das Passalamm wird geschlachtet und Jesus ist unser Passalamm. Jesus hat sich für uns geopfert. Und im Mai, Juni, immer dann, wenn unser Pfingsten ist, ist bei den jüdischen Feiertagen das Schawottfest. Das war auch gleichzeitig an Pfingsten, deswegen waren die da alle in Israel. Und da hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben. Also die Reise im jüdischen Kalender geht so los. Wir fangen an mit Buße und Vergebung. Damit geht's los. Dann feiern wir, oder dann kommt erstmal so die Zeit der Verfolgung, wo sich dran erinnert wird. Man wird verfolgt, es gibt Gegenwind, es gibt Schwierigkeiten, es geht in die dunkle Zeit. Und dann kommt unser Retter, unser Erlöser, Anpasser, Jesus opfert sich für uns und er gibt seinen Heiligen Geist. Also so geht die Reise im jüdischen Kalender. Genau, aber jetzt schauen wir uns mal dieses Neujahrsfest, dieses Rosh Hashanah heißt das. Das gucken wir uns mal etwas näher an. Also es heißt, das ist das Fest der Posaunen und dabei wird ganz oft im Gottesdienst dieses Widderhorn, dieses Schofar geblasen. Was gelesen wird, den Psalm 24, den habe ich euch heute vorgelesen, vorhin. Im Psalm 47 geht es auch darum, dass alle, die zu Gott gehören, die sich zum Volk Israel halten, und die dem Gott Israels vertrauen, in seine Gegenwart kommen dürfen, auf seinen Berg, auf den Berg in Zion, in Jerusalem. Und es geht um die Geschichte von Abraham und Isaak, wo Abraham seinen Sohn opfern soll. Und Gott schickt dann diesen Widder, also daher dieses Widderhorn. Ne? Also Abraham muss doch nicht seinen Sohn Isaak opfern, sondern Gott schickt diesen Widder, der sich mit den Hörnern im Gestrüpp verfangen hat und der stattdessen geopfert wird. Dann wünscht man sich auf Hebräisch, ich habe es nachgeguckt, aber ich kann es glaube ich nicht aussprechen, also lasse ich es lieber. Man wünscht sich auf jeden Fall, mögest du für ein gutes neues Jahr eingeschrieben sein. Und zwar gemeint ist in das Buch des Lebens. Es gibt die Vorstellung, dass am Neujahr gibt es bei Gott im Himmel quasi drei Bücher. Es gibt das Buch des Lebens, wo die guten Menschen reingeschrieben werden, die sich zu Gott halten, die auf Gott achten und die ihr Leben nach ihm ausrichten und denen Gott im neuen Jahr wieder neues Leben und Segen schenken wird. Dann gibt es das Buch des Todes. Gott bestimmt, wer im neuen Jahr sterben wird. Und es gibt so das Buch der, ja, so für das die Mittleren, die, wo es noch nicht so entschieden ist, die sowohl Gutes als auch Schlechtes getan haben oder die sich vielleicht selber noch nicht so ganz entschieden haben, wie weit sie jetzt ihr Leben ganz Gott widmen wollen oder vielleicht doch nur so halb. Da gibt es die Vorstellung, also 10 Tage bis zu dem Versöhnungstag, bis zu dem Yom Kippur, hat man noch Zeit und dann entscheidet das Gott, in welches Buch er dich schreibt, was in diesem Jahr mit dir passieren wird. Genau, Essen könnt ihr selber noch sehen, er sagt ein süßes neues Jahr, es gibt Äpfel mit Honig. Was hat das jetzt mit der Wiederkunft Jesu zu tun? Findet ihr Hinweise?
Das Buch des Lebens.
Genau, auch in der Offenbarung kommt es vor, glücklich sind die, die im Buch des Lebens aufgeschrieben werden. Es geht auch da letzten Endes um das Gericht Gottes und was passiert mit wem und mit welchen Menschen. Und wer im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, der gehört zu Gott und dem kann der Tod nichts anhaben. bei allem, auch wenn es erstmal durch die Dunkelheit geht. Ne? Wir haben es im Hinterkopf, das Jahr fängt an und dann geht es erstmal durch die dunkle Zeit, durchs Dunkle ins Licht. Also das ist die Reise, auf die es geht. Und wer im Buch des Lebens eingeschrieben ist, der gehört zu Gott. Das kommt in der Offenbarung auch vor. Genau. Da findet ihr noch Hinweise.
Ja, irgendwie das mit diesen Posaunen, das kommt ja auch vor. In der Offenbarung.
Genau, richtig. Auch in der Offenbarung gibt es sowas wie: der erste Engel bläst seine Posaune und dann der zweite, 7 Stück sind es insgesamt. Das kommt so, das ist auch so dieses Zeichen: Achtung, es kommen dunkle Zeiten. Es gibt sowas wie Naturkatastrophen und Hunger und Kriege und Erdbeben und alles Mögliche überall auf der Welt. Und das dient dazu, dass Gott sagt: Hallo, aufwachen, aufpassen, auch die letzte Schlafmütze, der König kommt, der Messias möchte kommen und uns begegnen, mach dich bereit dafür. Achtung, das ist die Bedeutung, die dahinter steckt. Genau, also mach dich bereit, Achtung. Und es wird nicht so sein, dass du in Ruhe und Frieden einfach dein Leben so vor dich hinleben kannst, sondern sagt: Hey, du musst durchs Dunkle gehen, es wird schwierig. Und da ist es wichtig, dass du zu Gott gehörst, dass du dein Leben Gott gibst, dass du dafür guckst, dass du in Gottes Buch des Lebens eingeschrieben bist. Also Achtung, aufgewacht, alle Schlafmützen. Darum geht's. Genau. Und genau, es kündigt auch noch die Krönung eines Königs an, klar, der Messias kommt. Jesus vergleicht es auch manchmal so mit dem Bräutigam. Jesus sagt, er kommt dann wieder, wenn seine Braut bereit dafür ist. Auch bei der Hochzeit zum Beispiel, wenn der Bräutigam kommt, wird dieses Widderhorn, dieses Schofar geblasen. So, Achtung, der Bräutigam kommt, aber der schickt vorher schon mal seine Späher los. Der kommt nicht überraschend. Wenn das alles noch gar nicht fertig ist und noch gar nicht vorbereitet ist, der kommt dann, wenn seine Braut fertig ist mit den ganzen Hochzeitsvorbereitungen. Und Jesus sagt, im Matthäusevangelium steht es, da weint Jesus über Jerusalem, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und er sagt, also ich sag euch, von jetzt werdet ihr mich nicht mehr sehen, so lange, bis ihr sagt, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und zwar, sie haben es alle gerufen, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, ne? Aber nachdem er sich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht als der Messias gezeigt hat, sondern es tatsächlich passiert ist, dass er gekreuzigt wurde, das haben die Leute nicht verstanden. Habt ihr das noch im Kopf, die Geschichte von Abraham und Isaak? Ja? Dieser Widder, der stattdessen geopfert wird, dass Jesus das gemacht hat, das haben viele Menschen damals noch nicht verstanden. Die haben gedacht, jetzt kommt unser Messias und richtet sein Königreich auf und schmeißt die Römer aus dem Land. Aber das war erstmal die Vorbereitung dafür. Und die messianischen Juden sagen tatsächlich, also betet dafür, dass Israel seinen Messias erkennt. Wenn das Volk Israel sagt, wir erwarten unseren Messias, Messias, komm! Wenn sie das sagen, dann kommt er. Und wenn sie auch bereit dafür sind, vorher kommt er nicht. Also soweit mal zu dem Neujahrsfest. Dann, zwischen dem Neujahrsfest und dem Versöhnungstag, Yom Kippur, sind 10 Tage. Der ist 10 Tage später. Und diese 10 Tage sind im Judentum eine Zeit von Beten und Fasten. Da haben die ihre Fastenzeit. Und einfach, um sich zu reinigen, um sich darauf vorzubereiten. Joni, du darfst mal weiterklicken. Bitte. Also der Versöhnungstag, Yom Kippur heißt der. das ist der allerhöchste jüdische Feiertag. Da ist wirklich alles ruhig, da geht gar nichts in dem Land, da steht alles still, da läuft noch nicht mal der Fernseher oder oft noch nicht mal irgendwie Radio. Also da ist wirklich Ruhe angesagt, da wird gefastet und gebetet und allein eigentlich die 10 Tage vorher auch schon. Früher, als der Tempel noch stand, zur Zeit Jesu, war das so der Tag, wo einmal im Jahr der Hohepriester in das Allerheiligste des Tempels gehen durfte und der hat dort geopfert, um eben für die Sünden des Volkes zu bitten. Und es war so, dass es 2 Opfertiere gab. Das waren in der Regel auch so Widder, so Ziegenböcke oder Schafböcke. Das eine Opfertier wurde direkt im Allerheiligsten geopfert, um quasi den Tempel damit zu reinigen und zu heiligen. Und das zweite Tier, das hat man so den Sündenbock genannt. Da kommt unser Spruch heutzutage auch manchmal noch her, wenn man sagt, jemand ist der Sündenbock. Was war mit dem Sündenbock? Der bekam vom Priester symbolisch durch Handauflegung die Sünden des ganzen Volkes Israel aufgeladen. Und dann wurde der durch in der Wüste über so eine Klippe gejagt. Kennt ihr den Spruch, jemand springt über die Klippe? Ja, für jemand stirbt. Ne? Dieser Sündenbock wurde mit den Sünden des Volkes beladen, in die Wüste gejagt und über diese Klippe gejagt. Das war an diesem Versöhnungstag. An dem Versöhnungstag liegt der Fokus drauf, sich mit Gott und mit seinen Mitmenschen zu versöhnen und um Vergebung zu bitten, seine Schuld zu bekennen. Jesus hat zum Beispiel irgendwo mal gesagt, wenn du ein Opfer bringst, dann lass es liegen, wenn du irgendwas hast, ein Problem mit deinen Mitmenschen, dann lass es sein, geh zuerst, versöhn dich mit deinen Mitmenschen, entschuldige dich, mach das klar, regel das und dann kommst du und opferst vor Gott. Ja, also, das war, und alle 7 Jahre war es so, dass Sklaven freigelassen wurden und dass alle Schuld für alle Schulden erlassen wurden, also auch die finanziellen Schulden, trau dich nur durch. Wenn jemand bei jemandem Schulden hatte, alle 7 Jahre am Versöhnungstag wurden dann alle restlichen Schulden erlassen. Das war so festgelegt. Also es war keiner hier auf Lebenszeit irgendwo verschuldet. Das war dazu. Und die Lesung, die im Tempel dazugehört hatte, da geht es um die Geschichte von Esra und Nehemia. Da geht es darum, das Volk Israel hat Gott vergessen. Es wurde deswegen nach Babylon in die Gefangenschaft geführt. Dort waren sie 70 Jahre lang, die ganze Generation. Und dann danach hat der Perserkönig die Babylonier erobert und der Perserkönig Kyros hat erlaubt, dass die Juden wieder in ihr Heimatland zurückgehen durften. Und sie durften zurück in ihre Heimat aus der Gefangenschaft und sie haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Auch da hatten Feinde was dagegen. Sie mussten gleichzeitig kämpfen, während sie die Mauer aufgebaut haben. Aber letzten Endes, durch den Nehemia, der das alles vorangetrieben hat, und der Priester Esra, die da zusammengearbeitet haben, haben es die Israeliten geschafft, den Tempel und Jerusalem wieder aufzubauen, wieder in ihre Heimat zurückzukommen, die Feinde zu besiegen, die gleichzeitig da dagegen waren und versucht haben, das zu verhindern. Und dann wurde ein riesengroßes Fest gefeiert. Und was ist passiert? Die ganze Generation war in Babylon. Sie hatten das irgendwie, sie sind ja schon deswegen nach Babylon in die Gefangenschaft gekommen, weil sie Gott irgendwie vergessen hatten und sich nicht großartig um ihn gekümmert hatten. Die nächste Generation wusste da auch nicht mehr so wahnsinnig viel drüber. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Und es wurde eine Schriftrolle gefunden, die Tora, die Bücher Moses. Und der Priester Esra hat die im Tempel vorgelesen. Und wisst ihr, was da passiert ist? Die Israeliten waren erstmal entsetzt, weil sie haben gemerkt, Oh Mann, das wären die Regeln gewesen, woran wir uns hätten halten sollen? Ja, Sie haben verstanden. Deswegen sind unsere Eltern nach Babylon verschleppt worden. Und wir haben uns auch nicht dran gehalten, weil wir wussten da gar nichts davon. Die haben das erkannt. Und die haben so gemerkt, wie groß ist ihre Schuld, wo sie gemerkt haben, oh Mann, das hätten wir alles tun sollen. Und das wäre Gottes Anspruch gewesen. Und wir haben es nicht gemacht. Wir haben es noch nicht mal gewusst. Und sie haben sich hingekniet, sie haben geopfert, sie haben zu Gott gebetet und haben von ganzem Herzen, hat das ganze Volk um Vergebung gebetet. Sie haben Buße getan und sie haben dann erlebt, dass die Herrlichkeit Gottes wieder in den Tempel eingezogen ist. Dass Gott wieder spürbar und vielleicht sogar auch sichtbar mit dieser Wolke da war. Und das muss echt krass gewesen sein. Und es ist so beschrieben, diese große Trauer, diese Schulderkenntnis, dieses, oh Mann, so groß ist meine Schuld, so viel Mist habe ich tatsächlich gebaut. Zu, wow, Gott hat mir vergeben. Das war so groß, dass sie ein riesiges Freudenfest gefeiert haben. Eine ganze Woche lang haben die riesig gefeiert. Und es war so eine große Freude zu merken, oh Mann, jetzt ist wieder gut, jetzt sind wir wieder gut mit Gott. Und das steckt hinter diesem Versöhnungstag, dass es dazugehört zu erkennen, oh Mann, ich habe wirklich Schuld, ich habe das total verbockt, was Gott von mir erwartet. Und wenn ich von ganzem Herzen mich Gott hingebe, und um Vergebung bitte, dann tut er das. Und dann ist das eine mega riesen Freude. Das ist das, was hinter diesem Versöhnungstag steckt. So, jetzt auch da wieder. Aha, beim Versöhnungstag gibt es auch noch was. Da werden die Menschen versiegelt. Erinnert ihr euch noch an diese drei Bücher vom Neujahrstag? Es gibt das Buch des Lebens, das Buch des Todes und das Buch von, naja, schauen wir mal. Ja? Und jetzt hat man noch 10 Tage Zeit gehabt, um zu fasten und zu beten, sich zu entscheiden, wo stehe ich denn jetzt? Gehöre ich zu Gott oder doch nur so halb oder nicht? Und dann wird das Urteil besiegelt. Dann spricht Gott das Urteil. Bittet jemand um Vergebung? Sieht er seine Fehler ein oder nicht? Dann gilt's. Entdeckt ihr auch da so Parallelen, wo es irgendwie darum geht, so, ja, was hat das wohl damit zu tun, wenn Jesus wiederkommt?
Das ist ja dieses Buch mit den 7 Siegeln und das Lamm, dass das würdig ist, diese 7 Siegel dann zu öffnen. Irgendwie so kryptisch ist das so.
Ja, genau. Ich sage es jetzt nur nochmal für die Aufnahme. Ja. Also nicht, weil ich... genau, dieses Buch mit den 7 Siegeln und dieses Lamm Gottes, das diese Siegel brechen kann. Genau, das kommt in der Offenbarung vor. Also und es gibt auch eine Stelle, wo es heißt, die zu Gott gehören, bekommen ein Siegel Gottes aufgedrückt, bevor es dann ins Gericht geht, wo Gott dann wirklich Schuld, wo es dann es gibt diese Posaunen, diese verschiedenen Katastrophen, die über die Welt reinbrechen, wo es heißt so, hallo, Achtung, aufgepasst. Und dann gibt es diese Siegel, wo es heißt, da geht es dann wirklich ans Gericht Gottes. Und da gibt es etwas, bevor das losgeht, heißt es in der Offenbarung, die Diener Gottes bekommen das Siegel Gottes aufgedrückt. Die gehören zu Gott und das kann niemand mehr wegnehmen. Und umgekehrt gibt es auch dieses komische Zeichen des Tieres, wo es heißt, auch der Teufel macht sein Zeichen oder beziehungsweise die Menschen entscheiden sich, ob sie das annehmen oder nicht. Es gibt ein Zeichen des Tieres, ein Zeichen des Teufels Und die Menschen werden mehr oder weniger gezwungen, das anzunehmen. Und man entscheidet sich dazu, mache ich das oder mache ich es nicht. Und die Menschen, die zu Gott gehören, nehmen nicht das Zeichen des Tieres, des Teufels an. Die Menschen, die zu Gott gehören, entscheiden sich dagegen. Auch das ist so eine Szene, die in der Offenbarung vorkommt. Genau. Jetzt nochmal so zurück zu diesem Jahreskreis. Auch so einen gewissen, magst du nochmal kurz zurück zu dem Jahreskreis? Genau. Auch so, also einige so dieser kryptischen Sachen, die in der Offenbarung vorkommen, so Posaunen und Siegel und Bücher und so, den Background, den habt ihr jetzt hoffentlich so ein bisschen, was da vorkommt. Und auch so dieser Zeitablauf, ich glaube so der Zeitplan Gottes, das ist auch so ein bisschen was man daraus, wenn man so auf den jüdischen Kalender schaut, so ein bisschen rauslesen kann. Vielleicht nicht unbedingt in dem Sinne, wenn irgendwelche Leute, so wie jetzt, wenn man es manchmal irgendwo hört und sieht in christlichen Kreisen, oh je, es ist Krieg in Israel, das Ende ist nah und an dem und dem Datum ist die Entrückung oder irgendwie sowas. Ja? Aber so einen ganz groben Zeitablauf kann man da schon rauslesen. So dieses, auch im Jüdischen gibt es ja quasi ein Kirchenjahr und es gibt den bürgerlichen Kalender. Der bürgerliche Kalender fängt mit dem Neujahrsfest an, mit Rosh Hashanah, mit Buße, mit ich erwarte, dass der König kommt, mit Buße und Vergebung und dann kommt das Laubhüttenfest, dann feiern wir das Hochzeitsmahl mit Jesus im Himmel. Ja? Wenn man den Kreislauf weiter anguckt, kommt dann erstmal die Zeit der Verfolgung. Das Chanukka-Fest und das Purim-Fest, das gedenkt beides daran, dass einmal die Griechen und einmal die Babylonier die Juden ausrotten wollen. Und das war nicht das einzige Mal in der Geschichte, dass das passiert ist. Und Gott hat sein Volk da immer wieder rausgerettet. Und dann kommt Passa. Jesus opfert sich, dieses Opfer, und dann kommt dieses Schabbat, Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Der jüdische Kalender, also das Kirchenjahr quasi, das gibt es auch im Jüdischen, das fängt mit dem Passafest an. Also der Messias kommt und rettet, Gott schenkt den Heiligen Geist, der Heilige Geist schenkt Erkenntnis der Sünde und wir warten auf den Messias. Dann gibt es Feiern im Himmel, aber dann kommt auch die Zeit der Verfolgung. Also, ich denke, was man da draus so ein bisschen lernen kann, ist zumindest eine Sache. Viele Christen denken ja oft so, okay, wenn irgendwas Schlimmes passiert auf der Welt, bei Corona war es schon so, Krieg in Israel ist schon so, lieber Gott, Jesus macht alles gut, bitte komm und rette uns, hoffentlich kommt die Entrückung bald, lieber Gott, nimm uns bitte schnell zu dir in den Himmel und dann sind wir hier raus und dann ist alles gut. Und was in der Offenbarung so steht, ist oft so ein bisschen, oh, viele Katastrophen, viele schlimme Dinge, oh Gott, bewahre uns davor, Hilfe. Ja, das ist irgendwie so beängstigend irgendwo auch. Ich glaube, wenn man sich mal so das Volk Israel zum Vorbild nimmt, da geht es immer darum, dass Gott das mit seinem Volk den Heilsplan macht. Es geht immer darum, wir müssen mitmachen. Gott ist dabei, er hilft, er zeigt den Weg. Aber man muss da mit Gottes Hilfe miteinander tatsächlich durch. Und es geht vom Dunkel ins Licht. Und da wirst du nicht einfach hingebeamt, sondern da geht's durch. Mit Gottes Hilfe, mit ihm zusammen. Zum Beispiel danach kommt ja dieses Laubhüttenfest, das Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel. Das Laubhüttenfest, die Israeliten feiern den Weg durch die Wüste. Gott hat sie aus Israel befreit, dann 40 Jahre durch die Wüste gewandert und dann ins gelobte Land. Hat Gott die jetzt irgendwie ins gelobte Land gebeamt?
Nein.
Nee, ne? Also sie mussten 40 Jahre lang durch die Wüste. Gott ist ihnen vorausgegangen in dieser Wolkensäule, in dieser Feuersäule. Er hat sie beschützt, er hat das Rote Meer geteilt. Er hat Wasser aus dem Felsen fließen lassen. Er hat ihnen Manna vom Himmel gegeben in der Wüste. Gott war immer dabei und hat sie da durchgebracht. Aber sie mussten da selber laufen. Und sie mussten es lernen, auf Gott zu vertrauen. Und den Weg mit Gott zu gehen. Auch auf die Nase zu fallen, auch Rückschläge einzustecken. Aber letzten Endes weiter zu gehen. Auch im gelobten Land. Gott hat sie da reingebracht, er hat ihnen geholfen, aber sie mussten kämpfen. Sie mussten ihre Posaunen blasen. Gott hat die Mauern von Jericho dann einstürzen lassen, aber sie mussten auf Gott hören, sie mussten da rumziehen und sie mussten ihre Posaunen blasen. Und sie mussten danach auch die Stadt einnehmen und die Feinde vertreiben. Das mussten sie machen. Also Gott hat die da nicht einfach hingebeamt und dann war auf einmal alles gut. Also, und ich glaube, da muss man grundsätzlich keine Angst haben vor dem, was in der Offenbarung steht. Aber es sagt natürlich ganz klar, so grundsätzlich, Leute, es geht durchs Dunkel ins Licht. Unser Ziel ist das Licht, darauf seid ihr fokussiert. Gott bringt uns dahin, aber es geht durchs Dunkle. Gott geht mit. Aber diesen Kampf, dieses gelobte Land einzunehmen, das mussten die Israeliten auch machen. Gott hat die Mauern einstürzen lassen von Jericho. Also den größten Teil hat Gott gemacht. Aber so ein bisschen mitmachen mussten sie schon. Ja? Oder vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen. Weil gegen dann die Feinde kämpfen und so weiter, mussten sie machen. Und ich glaube, wenn Gott sein Reich aufrichten will, dann möchte er jetzt auch nicht nur lauter so kleine Angsthäschen haben, die sagen, oh Gott, es wird alles ganz furchtbar, bitte schick schnell die Entrückung und beam uns zu dir in den Himmel und dann ist alles gut. Sondern ich glaube, Gott möchte uns ausrüsten für einen geistlichen Kampf. Er möchte uns ausrüsten zu sagen, worauf bist du fokussiert? Du weißt, was kommt. Das Ziel ist das Licht. Das Ziel ist, ja, bei Gott zu sein. Aber das Böse will besiegt werden. Jesus hat das Böse besiegt am Kreuz. Aber ich glaube auch, dass, wie auch immer man diese Details in der Offenbarung jetzt deutet, aber es läuft so ein bisschen drauf raus. Es gibt so ein bisschen so ein Showdown zwischen dem Guten und dem Bösen. Das Reich der Finsternis zeigt sich. Es wird so offenbar, dass auch der letzte Mensch merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Es gibt echt was, so viel Böses in der Welt. Krass. Aber Gottes Reich zeigt sich auch. Ja? Also es gibt sowas wie Erweckung, es gibt sowas wie das Wunder geschehen, wenn Christen beten. Und ich glaube, dass Gott sowas machen will, dass Gott seine Kinder bereit haben will, dass er sagt, hey, bist du bereit dafür, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen und nicht einfach zurückzukuschen vor dem Bösen. Wir wollen das sehen, dass so Wunder passieren, wenn Christen beten. Und ich glaube, wenn man so die Offenbarung anschaut, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, diesen Showdown. Das Böse zeigt sich, ja, aber Gott zeigt sich auch und er zeigt sich mächtiger. Und dafür braucht er uns, der will uns da dabei haben. Und es läuft darauf hinaus, ähnlich wie bei den Festen. Bei dem Rosh Hashanah, beim Neujahr, heißt es, okay, es gibt diese drei Bücher, mögest du im Buch des Lebens eingeschrieben sein. Aber du musst dich entscheiden. Auf welcher Seite willst du stehen? Das musst du entscheiden. Und ich glaube, es läuft schon darauf hinaus, dass jeder Mensch irgendwie checkt, es gibt das Gute und das Böse. Du lebst nicht einfach so dein Leben vor dich hin und dann, sondern es läuft schon darauf hinaus, dass jeder das irgendwie erkennt und checkt. Und sich entscheiden muss, auf welcher Seite willst du stehen. Und für diesen Kampf des Glaubens, will Gott uns haben. Und dafür will er uns ausrüsten. Und dafür möchte er eine Gemeinde haben, die aufsteht. Ich finde es so cool, dass Jesus das so sagt, so dieses, Jesus kommt dann, wenn seine Braut bereit ist. Wer ist denn seine Braut?
Ja.
Yes! Sein Volk Israel und wir. Das heißt, wir können dafür beten. Es gibt immer mehr messianische Juden. Es gibt so eine ziemlich krasse Bewegung. Es werden immer mehr Juden, die erkennen, dass Jesus tatsächlich ihr Messias ist. Das werden immer mehr. Dafür kann man beten. Dann, ich glaube, eine Braut, die Kirche, wo es noch so viel Spaltung und so viel Streitigkeiten gibt, das ist auch noch nicht so okay. Ich glaube, die Braut Christi ist noch nicht bereit. Dafür muss sich die Kirche vereinen. Dafür muss das Volk Israel seinen Messias erkennen. Und dafür müssen auch Juden und Christen erkennen, dass sie eins sind. Und dafür kann man beten. Und das finde ich irgendwie auch so cool, jetzt auch hier so in der Gnadenkirche. So, es ist ja schon so unser Herz, so verschiedene Gemeinden da zu verbinden und so ein bisschen Brücke zu sein. Und das finde ich so cool. Und ich denke, da hat die Vineyard, glaube ich, schon so ein bisschen das Herz am rechten Fleck. Ne? Wir sind nicht perfekt, aber so, ich würde mal behaupten, das Herz am rechten Fleck haben wir. So dieses, ja, das Reich Gottes ist größer als nur unsere Gemeinde. Also das sind so Sachen, wo Gott, glaube ich, echt arbeiten möchte und wo er uns dafür gebrauchen möchte. Dass wir die Braut bereit machen hier und uns selber.